Platz nehmen. Halleluja, er ist König, er ist Herr. Alles liegt zu Füßen Jesu. Anbetung sei dem Herrn. Lob und Dank, Majestät. Mein Thema heute ist, Gott passt in keine Schablone. Heute ist der 1. Mai, Tag der Arbeit nennt man das und so weiter. Ich möchte, dass du deinem Leben, deiner Arbeit, deinem Dasein eine göttliche Dimension gibst. Gott passt in keine Schablone. Das ist mein Thema. Gott lässt sich nirgendwo reinzwängen. Gott passt in keine Schublade rein. Und weil du ein Kind Gottes bist, du passt auch in keine Schublade rein. Du bist auch eine extravagante Wurst. Lob und Dank, preis dem Herrn. Was ganz Besonderes. Preis Gott. Gott kann man nicht irgendwo reinpressen. Es gibt nichts Besseres wie Gott. Alle Himmel können dich nicht fassen, steht in meiner Bibel. So, Gott ist absolut, Gott ist gänzlich. Er ist außer jeder Norm. Man darf sich kein Bild von Gott machen. Ob er ein Dreieck ist, oder Viereck ist, oder Kreis ist, oder eine Kugel ist, spielt keine Rolle. Gott passt in kein System, in kein Maß. Gott ist nicht 3, Gott ist nicht 7, Gott ist nicht 15. Verstehst du? Gott ist also etwas Abstraktes. Wir können gar nicht fassen. In meiner Bibel heißt es, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Und darüber will ich heute sprechen. Gott kann das Mögliche und Unmögliche. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Hat Gott zu Abraham gesagt oder Abraham hat zu Gott gesagt, Herr, dir ist nichts unmöglich. Auch wenn ich schon 100 Jahre alt bin, ich kann noch ein Baby kriegen. Halleluja, preis dem Herrn. Also bei Gott gibt es keine Grenzen. Gott passt in keine Schablonen, keine Vorstellung. Gott ist keine Fantasie. Gott passt auch in keine Religion. Ob das Christentum ist, ob es Katholizismus ist oder Protestantismus oder Pfingstlertum ist, ob es Islam ist oder Buddhismus ist. Gott passt in keine Religion. Alle Religionen können Gott nicht fassen. In keinem Tempel, in keine Kirche. Gott wohnt nicht in Häusern aus Stein. Du kannst noch so einen hohen Turm bauen. Du kannst noch so einen großen Palast bauen. Gott kommt doch nicht rein. Der passt nicht. Das ist viel zu groß. So. Die meisten möchten Gott für sich pachten. Die Juden sagen, das ist mein Gott oder unser Gott. Die Christen sagen, das ist unser Gott. Die Moslems sagen, unser Allah ist unser Gott. Die Katholiken sagen, das ist unser Gott. Ach, wem gehört Gott eigentlich? Welche Farbe hat Gottes Gesicht? So, Gott lässt sich nicht vermarkten und darf nicht irgendwo einspannen. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Gott ist universell. Halleluja. Wenn du einmal in der Ewigkeit bist, wirst du schockiert sein über Gott, dass er das ist. Wenn du einmal am Thron Gottes bist, du sagst, Herr, ich kann dich gar nicht fassen. So unfassbar bist du, allmächtiger Gott, Schöpfer Himmels und der Erden. Du wirst schockiert sein über Gott. Das ist mein Vater, mein Daddy. Und Gott kann sich so verkleinern, dass er ein Baby wird, verstehst du? Und in einem Stall zur Welt kommt. Er ist anders, als wir alle denken und alle vorstellen. Und ich werde hier ein paar heilige Kühe schlachten heute Nachmittag, das darf ich. So viele Menschen stellen sich Gott vor, und das ist er gar nicht. Gott ist kein Nothelfer, auf jeden Fall. Gott ist nicht irgendwie so, dass man nur so, komm schnell, Herr Jesus, segne uns, was du uns bescheren hast. Nein, Gott will unser Herr sein, er will unser König sein, er will unser, ja, der mächtige Führer sein. Und in meiner Bibel heißt es einmal, am Mangel an Erkenntnis des Herrn, an Erkenntnis Gottes, geht das Volk Gottes zugrunde. Die machen sich Gott als einen Kalb. So haben sich die Israeliten an den Kalb gegossen und gesagt, das sollte uns vorangehen. Andere machen sich irgendein Symbol, ein Zeichen, einen Stern, einen Hammer oder was weiß ich. Gott ist anders. Das sind alles falsche Bilder von Gott. Und deshalb hör doch auf, Gott zu vorstellen. Das ist ja, so wie der ein Mensch, Gott ist kein Mensch. Das steht auch in der Bibel. Gott kann nicht lügen. Gott kann dich nicht manipulieren. Gott ist ein, ja, etwas ganz Abstraktes. Du wirst vielleicht schockiert sein. Gott ist sowas wie im Bilderbuch der Struwelpeter. Verstehst du, wirst schockiert sein? Das soll mein Gott sein? Also viele Götzenmacher machen sich da irgendwie einen Gott so vor. Das ist Gott. Jesus mit langen Haaren, langen Kleider. Kein Mensch hat Jesus gesehen. Jesus musste sogar verraten werden durch einen Kuss. Weil er so gewöhnlich war, so menschlich war, wie alle anderen. Viele haben sich eine Vorstellung von Gott. Und dann merken sie, Mensch, im Alltag funktioniert dieser Gott gar nicht. Gott ist kein Automat, wo ich oben was reinstecke und unten was raushole. Gott ist kein Automat, der was ausspuckt. Gott ist auch kein Schäferhund, der auf mich aufpasst. Gott ist, Also, er ist der Herr, der Schöpfer aller Dinge. Und man muss vorstellen, er spricht und es geschieht. Wer ist dir gleich, heißt es einmal in der Bibel. Und immer wieder, wer ist dir gleich? Wer kann sich mit dir vergleichen? Gott ist auch kein Dämon, kein Teufel oder irgendein Geist oder irgendeine Formel oder eine Regel oder eine Norm oder eine Berechnung. Gott, wir müssen Gott suchen. Was ist und wie ist Gott eigentlich? Wie sieht Gott aus? Und Gott muss wirklich gesucht werden. Und zwar Gott findet man in der Wüste, wo nichts ist. Ich bin der da, der ich bin. Ich bin der Daseinende Gott. Das ist Gott, der gerade ist, der Daseinende Gott. Er ist das, was wir immer brauchen. Wenn wir durstig sind, er ist Wasser für uns. Halleluja. Wenn wir krank sind, er ist unser Heiler. Wenn wir Orientierung brauchen, Führung brauchen, er ist unsere Orientierung, unser Stern. Jesus ist am Morgenstern. Der am Abend da ist und am Morgen da ist. Der leitet uns so die ganze Nacht. Wenn wir verloren sind, er ist unsere Rettung. Gott ist alles, was du brauchst. Und durch Jesus Christus ist Gott ins Fleisch gekommen, hat sich uns genähert, ist einer von uns geworden und trotzdem haben wir Gott nicht begriffen. Gott ist unser Original. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, hat Gott gesagt. Verstehst du, Gott ist unser Original. Aber was ist das? Wie sieht das Original aus? Gut, dass du fragst. Ja, er wohnt nicht in Tempeln, er wohnt nicht in Kirchen, er wohnt nicht in irgendwelchen Zelten oder so. Gott ist so wie du und ich. Und Gott möchte in dir und in uns wohnen. Er verkleinert sich so sehr, dass er in deinem Herzen hineinkommt und auf dem Thron deines Herzens sitzt und von da aus dein Leben kontrolliert. Wer ist Gott? Wer kann sich mit ihm messen? Die Moslems sagen, großes Allah, großes Allah, großes Allah, 75 Mal am Tag. Und er ist groß, wirklich. Er ist der Größte von allem. Und doch kann unser Herz nicht fassen, wer ist es? Wir können Gott nicht beschreiben. Die Philosophen versuchen, Gott zu beschreiben. Zu dem Kirchenvater Augustinus, dem ist etwas passiert, der hat so über Gott nachgedacht, geht am Strand spazieren und dann sieht ein kleines Kind, hat ein Loch ausgebuddelt und dann rennt immer zum Wasser und holt Wasser und füllt in dieses Loch Wasser. Und dann fragt der Kirchenvater, Junge, was machst du da? Ich will den Ozean ausschöpfen und ich will in dieses Loch füllen. Und dann sagt der Mensch, das ist mir aufgegangen, ich mit meinem kleinen Hirn versuche Gott zu fassen, der das Universum geschaffen hat, und versuche ihn in mein Leben hineinzubringen. So wie dieser Junge hier, den Ozean auszuschöpfen oder das Meer damals auszuschöpfen. In Jesus haben wir Gott bekommen, Gott kennengelernt, er ist uns erschienen, er hat uns offenbart und Jesus hat uns diesen Gottesgehen, der uns Menschen verloren gegangen ist, gebracht. Gehen, verstehst du, diese, was uns fehlt, diese Zahl, diese Funktion. Und wer Jesus hat, der hat den Vater, der sieht den Vater, der bekommt den Heiligen Geist, der wandelt mit Gott. So, ohne Jesus, jetzt hör mir gut zu, kannst religiös sein, so viel du willst, ohne Jesus können wir Gott gar nicht erfassen. Wenn du Gott sehen willst, schau Jesus an. In den Evangelien wirst du von Jesus was erlebt. Er kam in der Niedrigkeit, er entäußerte sich selbst, er wurde gekreuzigt, er wurde verachtet und er sagte den Juden, es wird kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen Jonas. 3 Tage tot und dann steht er wieder auf. Und die haben erwartet, dass dieser Gott Jahwe, dieser große, mächtige Gott, sich irgendwie offenbart durch eine Wolke, durch Donner und Blitz. Aber Gott hat sich nicht offenbart durch Donner und Blitz. Wie und wo ist Gott? Jemand sagte und fragte in der Bibel, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ist gut, dass du so fragst. Gott, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Da kam Donner und Blitz und Erdbeben. Gott war nicht da drin. Dann kam Feuer und Gott war auch nicht da drin. Dann kam ein großer Sturm und Gott war auch nicht im Sturm. Und dann war plötzlich eine ganz große Stille. Und da war Gott in dieser großen Stille. Wo ist Gott? Wo finde ich Gott? Wo erlebe ich Gott? Wo ist der Schöpfer des Universums? Dieser Gott übertrifft jede Vollkommenheit auf dieser Welt. Paulus schreibt in 1. Korinther Kapitel 3, Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Also wer mich sieht, sagt Jesus, der sieht den Vater. Ohne Jesus gibt es keine Gotteserkenntnis, keine Gottesoffenbarung. Du kannst meditieren, so viel du willst Gott nicht finden, es sei denn, du findest Jesus. Gott übertrifft alle menschlichen Konzepte, alle menschlichen Ideen und Vorstellungen. Und zwar in Jesus, er wird so klein. Als die Weisen nach Bethlehem kamen und das Kind anbeteten, sie haben ihre Schätze einfach ja offengelegt, geschenkt diesem Kind. Und plötzlich beten sie Jesus, dieses Baby an, und sie gehen auf einem anderen Weg nach Hause. Und das ist, wenn du Gott begegnest, du gehst auf einem anderen Weg nach Hause, nicht mehr so, wie du gekommen bist. Dieser Gott, der das Weltall geschaffen hat, und Jesus ist der große Mitschöpfer, Mitgestalter. Alles, was du siehst, ist alles durch ihn, für ihn und zu ihm geschaffen. Dieses Bambino da in Bethlehem, Jesus, mein Heiland, mein Gott, mein Herr, mein Hirte, mein Leben, meine Auferstehung, du betriffst alles. Und die Apostel sagen, wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes Gottes. Alle materiellen Welten, die sind Schatten, die sind gar nichts. Die sagen gar nichts aus über Gott. Gott ist, obwohl sich Gott überall versteckt hat. In jedem Baum hat sich Gott versteckt. Die Wurzel, der Stamm und die Krone, die Trinität. In jedem Ei, das du morgens isst, verstehst, steckt Gott drin. Eigelb, Eiweiß und so weiter. Und Eischale, die Trinität. Oder in jeder Musik, in jedem Ton, dieser Dreiklang. Überall hat sich Gott versteckt. Das Monogramm Gottes steckt überall drin. Aber alle Himmel können dich nicht fassen. Gott passt in keine Schablone, in kein Ei, in kein Baum, in keinen Musikklang. Auch nicht in einen Menschen. Der Mensch besteht ja auch aus Geist, Seele und Leib. Auch Trinität. Überall begegnen wir Trinität. Wenn Leute kommen und sagen, ich glaube nicht an die Dreieinigkeit, die haben gar keine Ahnung, dann glauben sie auch nicht an Gott. Überall diese Dreieinigkeit. Kannst nehmen, was du willst. Die Sonne, das Licht und die Wärme. Ja, alles. Gott hat sich überall eingearbeitet, eingewebt, sich offenbart. Aber alle Himmel können ich nicht fassen. Die Menschen stehen da, Philosophen meditieren, Philosophen denken nach, wo ist Gott? Unfassbar. Er übertrifft alle Ureigenschaften, egal was es ist, ob es Liebe ist, ob es Weisheit ist, ob es Kraft ist oder Macht ist. Er übertrifft alles, er ist mehr als das alles. Alle Worte können Gott nicht beschreiben. Gott ist geduldig und ungeduldig. Gott ist barmherzig und er ist hartherzig. Er ist beides. Er ist nah und fern. Alle Himmel können dich nicht fassen, Gott. Gott ist ein großes Geheimnis. Obwohl er unfassbar ist, kommt er doch zu uns in Form von Jesus Christus und sagt, mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Ich will bei dir wohnen. Ich will zu euch einziehen. Ich will euer Gott sein. Der unfassbare Gott begegnet uns. Und dass wir Menschen nachher sagen können, dass mir der Herr begegnet ist. Und trotzdem können wir nicht sagen, wie er uns begegnet ist. Wir lesen in der Bibel, wenn sich Gott vorstellt, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und jeder hat Gott anders erlebt. Abraham hat anders Gott erlebt als Isaak und anders als der Jakob. Und Jakob hat anders Gott erlebt als Isaak, als Abraham und Jakob. Und sie lebt doch woanders. Jeder erlebt in dem Bereich, wo er lebte, Gott. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und heute würde Gott sagen, ich bin der Gott von Johannes Matthäus oder wie du auch immer heißt. Dein Gott ist auch anders als mein Gott. Halleluja. Wenn Leute sagen, nimm meinen Jesus, verstehst du, der ist anders. Du kannst nicht meinen Jesus nehmen. Du musst Jesus auf deine originelle Art und Weise erleben. Der eine erlebt Gott auf diese Art und der andere erlebt Gott auf die andere Art. Und er erlebt Gott. Petrus hat Gott anders erlebt als der Thomas oder der Johannes. Und hat auch anders Gott erlebt als der Paulus. Und jeder erlebt denselben Gott anders. Auf eine ungewöhnliche Art und Weise. Und trotzdem ist er aber lieber Vater. Trotzdem dürfen wir uns über ihn informieren, ihn suchen. Wir können in der Bibel über ihn nachlesen und wir entdecken, Gott ist so mannigfaltig, so vielseitig, so vielschichtig. Den Armen offenbart er sich als der Reiche und den Reichen offenbart sich als der Arme. Der Hilfsbedürftige, der Schwache, der Kranke. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Wir singen das schöne Lied. Verstehst du? Da siehst du diese Vielfalt in der Kleinheit, in dem Bazille, in dem Virus, in der Einzelle. Ja. Der große Gott kommt durch Jesus und den Heiligen Geist zu uns und wird mein persönlicher Gott, mein persönlicher Heiland. Gott passt in keine Schablone, auch nicht in der Schablone von Johannes Matthäus, auch nicht in der Schablone von Abraham, auch nicht in der Schablone von Jakob, auch nicht in der Schablone von Isaak, auch nicht in der Schablone von Israel, auch nicht in der Schablone der Apostel. Gott will sich individuell uns offenbaren und begegnen. Und er kümmert sich um uns und sagt, was kann ich für dich tun? Er setzt sich für uns ein und er will unser Wohlergehen. Und dann sagt er dann weiter, wenn ich so die Bibel lese, so wie ich mit Moses war, Josua, so will ich auch mit dir sein. Und so wie ich mit Abraham war, so will ich mit dir, Isaak, sein. Und so wie ich mit Isaak war, Jakob, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen. Der große Gott ist an uns interessiert, individuell. Deshalb, wir werden als Originale geboren, Halleluja. Und Gott will uns als Originale behalten und uns als Originale belassen. Ich darf meinen Gott so erleben, wie ich geschaffen bin. Wenn ich Männlein bin, erlebe ich Gott als Männlein. Und wenn ich Weiblein bin, ich erlebe ich Gott als Weiblein. In aller Liebe. Manche Leute möchten Gott irgendwie anders erleben. Nein, Gott passt sich uns an. Er führt uns, er leitet uns, er heilt uns, er richtet uns auf. Und die Bibel sagt, in ihm, in Jesus, und alle treffen sich irgendwo in Jesus zusammen. Und in ihm haben wir das ewige Leben. In ihm. Nicht durch Jesus, sondern in Jesus haben wir das ewige Leben. Und wir haben alle durchweg das ewige Leben. Also kein Mensch auf diesem Planeten Erde geht für immer verloren. Er hat alles ewige Leben. Aber dieses ewige Leben bei Gott, in der Gegenwart Gottes, am Thron Gottes, das ist nämlich das Große, was Jesus uns gebracht hat. In ihm haben wir das ewige Leben in der Gegenwart Gottes. Und das ist Himmel. Das andere ist alles Hölle, Gottes Ferne und weite, weiten Fernen liefen. Und deshalb Gott ist an deiner und meiner Entwicklung interessiert. Gott passt nicht in eine Schablone. Gott möchte uns entwickeln. Wenn ich so im Zoo bin, ich weiß nicht, ob du schon mal im Zoo warst, und da siehst du die verschiedensten Vögel, die verschiedensten Tiere, verschiedenes alles. Jedes Tierchen ist anders. Und durch den einen und denselben Schöpfer. Und jedes Tierchen hat eine ganz andere Funktion. Jedes Käferlein, jede Fliege, jede Mücke, jede Biene. Ich habe diese Tage über Bienen nachgedacht, verstehst du? Ich habe bei mir in der Nähe, mein Balkon, irgendwo eine Hornisse, verstehst du? Und habe gedacht, was ist da, was macht man da, verstehst du? Und dann habe ich mich mit den Bienen beschäftigt, ein bisschen so gesucht im Internet. Und diese Vielfalt an Bienen. Und jede Biene hat eine andere Funktion. Da sind die Bienen, die Honig sammeln, die anderen, die Anlage kühlen. Und die andere, die Königin legt die Eier. Verstehst du, jeder hat eine andere Funktion. Aber aus der einen normalen Arbeitsbiene ist diese Königin geworden. Warum? Weil sie extra gefüttert wurde. Und ich sage dir als Geheimnis, wenn wir richtig gefüttert werden vom Heiligen Geist durch Jesus Christus, durch sein Wort, wir werden Könige und Priester. Eine ganz große Berufung haben wir. So, er ist, dieser allmächtige Gott, ist an uns interessiert, an unserer Entwicklung. Dass wir unser Ziel erreichen, dass wir selig werden, dass wir zur Vollendung gelangen. Aber die Frage ist, was will Gott aus mir machen? Denk drüber nach, was will der liebe Gott aus dir machen? Nicht, was du aus Gott machst, sondern was will Gott aus dir machen? Aus mir? Ja, dass ich Pastor bin, das ist nicht Gottes Absicht. Sondern Gott will aus dir und mir Heilige machen, die wohlgefällig sind für Gott und in das Image Gottes hineinpassen. Gott hat nicht Interesse, dass er aus dir einen Pastor macht. Das ist nur so ein Nebeneffekt. Das machst du notwendigerweise, weil du möchtest was für Gott tun. Aber ja, du findest dann deinen Weg, wie kann ich optimal für Gott wirken. Gott will unsere innere Gestaltung zuerst einmal von innen her uns gestalten. Und wir werden von innen gestaltet, Stück für Stück. Das ist das Geheimnis Gottes. Gott ist mehr als nur die Beherrschung der Natur. Als nur unser, oder der Beherrscher der Natur, oder als unser Versorger, oder als unser Erlöser. Gott ist viel, viel mehr als unser Erlöser, oder Befreier, oder Heiler. Ich laufe nicht so sehr der Heilung, oder der Erlösung, oder der Befreiung nach. Gott will uns gestalten, das Ebenbild seines geliebten Sohnes. Jeder von uns sollte ein kleiner Christus sein. Eine Miniatur von Jesus. Und das waren die ersten Christen, die wurden in Antiochien Christen genannt. Warum? Weil sie so aussahen wie Jesus. Sie redeten so wie Jesus, sie handelten so wie Jesus, sie haben so wie Jesus gesungen. Sie haben so wie Jesus sich benommen. Und das ist, was der Herr will. Aber wir sollen kein Bild von Gott machen. Gott macht sich ein Bild von uns und über uns. Und er gestaltet uns zu seinem Bild. Hör auf, als Göttermacher dich zu betätigen. Weißt du, da schnitzelst du dein Bild, so sieht Gott aus. Und so sieht er gar nicht aus. Er ist kein alter Mann. Gott ist kein Polizist. Gott ist kein Staatsanwalt. Gott ist kein Richter. Gott sagt, ich richte niemand. Verstehst du? Gott ist sogar mehr als ein Vater. Verstehst du? Er ist mehr als dein Bruder, deine Schwester. Gott ist radikal anders. Passt in keine Schablone, keine Schublade. Es gibt so viele Menschen, die möchten so ja, einen Schmankerl von Gott haben. Oh, das gefällt mir. Er ist mein Vater, Daddy, Papa. Ja, aber er ist mehr als Daddy, Papa und Mutter und Bruder und Schwester. Verstehst du? Gott ist viel mehr. Er ist kein Nothelfer. Er hilft uns in der Not. Und er ist auch kein universeller Genie. Oder wie die Buddhisten sagen, dieser universelle Geist. Du, Gott ist größer als dieser ganze universelle Geist. Alle Himmel können dich nicht fassen, Gott. Gott ist kein Alleskönner. Soll ich dir sagen, warum? Weil vieles, was du machen könntest, das sagt er, mach du das, Johannes. Er macht nichts für mich. Er steht nur hinter mir. Er gibt mir Rückenstärkung. Er deckt meinen Rücken und sagt, mach, geh voran, ich bin mit dir. Ich werde dich nicht verlassen. Du wirst nicht fallen. Aber du musst es machen. Und dann wundern wir uns, warum macht es der Herr nicht? Weil Gott nicht alles macht. Er hat uns sehr viel auf dieser Erde uns überlassen. Ihr sollt die Erde untertan machen. Ihr sollt die Erde beherrschen. Der große Gott ist unser Daddy, das stimmt. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Bitte sollen ihn bitten. Und Gott übertrifft alle Vorstellungen von unseren Vätern. Dein Vater ist nur ein Lump. Lass mich gesagt sein, verstehst du? Der hat nicht viel dir geben können. Der hat nur das Leben für dich zeugen können. Aber mehr, was hat dein Vater dir Großes gegeben? Du musst es dich selbst wieder erarbeiten, erkämpfen. Ich weiß noch von mir, ich wusste gar nicht, was ich lernen sollte. Nach der Schulentlassung ist mein Vater von ja, Unternehmen zu Unternehmen gefahren. Könntet ihr meinen Bub gebrauchen, verstehst du? Ich weiß noch wie heute. Und dann habe ich einfach nichts gefunden, was mir gefasst hat. Das war nichts und das war nichts. Und bis ich irgendwo selber mal gesagt habe, ich möchte jetzt mal das mal machen. Ich gehe mal in die Fabrik und lerne irgendwie in der Metallbranche. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der Chef war von einer Werkzeugfabrik. Und dann habe ich gesagt, könntest du mich anstellen, könntest du mir was beibringen, könnte ich bei dir was lernen? Und dann sagte er, ja, du kannst gerne kommen. Aber mein Vater hat es nicht geschafft, mir irgendeinen Beruf zu vermitteln. Nur nebenbei. Gott ist Vater. Und Gott ist eigentlich kein leistungsorientierter Vater. Du musst das, unbedingt das musst du machen. Ist kein passiver Vater, kein abwesender Vater oder kein strafender Vater. Nein, Gott passt in keine Schablone einfach. Hör doch auf mit diesen ganzen Vorstellungen von Gott. Er ist der Vater des Herrn Jesus Christus. So steht es in der Bibel. Und deshalb beten wir im Vater unser Vater, sein Vater, mein Vater und unser aller Vater ist der himmlische Vater. Geheiligt werde dein Name. Erschrick nicht, wenn ich dir sage, er ist nicht immer der liebe, gütige Vater. Er ist nicht immer. Und ich bin erschrocken, als ich so über Jesus gelesen habe. Da, Gott gab seinen Sohn dahin, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ein ewiges Leben haben. Gott war gar nicht so gut zu Jesus. Hat ihn geopfert. Den schlachten lassen. Den kreuzigen lassen. Und hat sogar in der letzten Stunde verlassen, dass Jesus schreibt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Von wegen dieser gütige Vater. Vielleicht müssen wir auch unser Bild über Gott korrigieren. Gott, wo warst du, als ich dich brauchte? Als ich in Schwierigkeiten war? Als es mit mir nicht weiterging? Alle unsere menschlichen Beschreibungen passen nicht auf Gott. Alle Himmel können ihn nicht passen, nicht fassen. Also Gott passt in keine Schablone, auch keine biblische Schablone. Du kannst die Bibel nehmen, du kannst alle Bilder von Gott nehmen, du wirst so eine Menge Gottesbilder bekommen. Aber das ist er und das ist er nicht. Beides miteinander. Wo ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs? Ja, du musst selber diesen Gott finden. Selber diesen Gott entdecken. Er ist einmal der nahe Gott und der ferne Gott. Er ist einmal der eifersüchtige Gott, einmal der großzügige Gott und dann einfach der kleinkarierte Vater, der alles erlaubt, lässt alles durchgehen. Mein Vater, so wie in der Geschichte vom verlorenen Sohn, dem hast du alles gegeben, aber mir hast du nichts erlaubt. Und dann sagt der Vater zu dem Buben, dem Ältesten, was meines ist, ist dein, warum nimmst du nicht? Und der, verstehst du, so ist Gott. Manchmal der kleinkariert und dann das nächste Mal, wo er alles durchgehen lässt. Und dann wundern wir uns manchmal, dem lässt Gott alles durchgehen. Da darf in die Fremde gehen und durchbrennen und alles verpulvern. Verstehst du? Und mir gibt es ja gar nichts. Und ich sage dir eines, unser ganzes Alphabet reicht nicht aus, um Gott zu beschreiben. Wir haben keine Buchstaben. Um Gott zu beschreiben oder nur annähernd zu skizzieren, fehlen uns die Worte, fehlen uns die Gedanken, die Ideen, die Vorstellungen. Wer ist das? Die Weisen oder irgendeine der Weisen, die sich mit Planeten und Sternen sich beschäftigt haben, je mehr ich sehe, desto weniger sehe ich. Je mehr ich verstehe, desto weniger verstehe ich. Und so ist es, wenn du denkst, ich bin Gott ganz nahe, dann denkst du, oh Gott, ich bin noch so weit weg. Da kriegst du so richtig Hunger, so richtig Appetit nach Gott. Gott interessiert sich nicht für Kirchen, Staat und Politik. Er ist nur an unsere Beziehung zu ihm interessiert. Was ist der für dich? Du allein bist wichtig. Herr, wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Das sind diese himmlischen Gedanken. Und Gott sagt, du mein Lieber, du bist mir mehr wert als Gold und Silber, als alle Schätze dieser Welt. Du bist mir wert. Was? Gott gibt für dich alles. Aber er nimmt auch alles von dir. Ja? Gott, er ist total anders, als wir uns denken, als wir uns vorstellen. Und deshalb haben viele Menschen Angst, Gott nachzufolgen. Denk an Jona, der weiß, geh nach Ninive. Aber er weiß, dort sind alles Rabauken in Ninive. Das sind ganz schlimme Menschen. Das hat er schon gehört, das weiß er schon. Und dann geht er in eine falsche Richtung. Und du siehst, Gott korrigiert ihn sogar auf seinen Irrweg und bringt ihn zurecht. Das ist Gott, ein zurechtbringender Gott. Da passt nicht. Und du kannst Gott nicht in eine Schablone pressen. Was er dem einen getan hat, kann er dir nicht tun. Wir haben in Stuttgart einen jungen Burschen gehabt, der sich bekehrt. Ich weiß den Namen nicht mehr, wie er hieß genau, aber er suchte wirklich den Herrn, hat viel gebetet. Und dann erzählt unser älterer Bruder, ich habe unter der Neckarbrücke die Erfüllung mit dem Heiligen Geist bekommen. Und der Herr war so nah, der Himmel war so nah und so offen, dort unter der Neckarbrücke genau beschrieben, wo er das war. Und dann, Helge hieß er, dieser junge Bruder. Und dann geht unser Helge dorthin, unter der Brücke betet und kämpft mit Gott. Und kommt dann nachher zurück und sagt, Bruder Otto, ich habe Gott euch nicht gefunden, da war gar nichts. Da sind nur ein paar Schiffe vorbeigefahren. Aber von Gott habe ich nichts gesehen. Weißt du, wenn der eine Gott so erlebt, musst du noch lange nicht so Gott erleben, wie der das erlebt hat. Gott lässt sich nicht kopieren. Und auch von irgendjemandem imitieren und nachmachen. Ich kenne Leute, die versuchen, Gott nachzumachen. Die quälen sich, die plagen sich, die fasten, die hungern und so weiter. Und die denken, ja, das muss Gott sein. Aber das ist er leider nicht. Gott denkt und reagiert ganz anders, als wir denken. Und er möchte nur dein erster und dein letzter Gedanke sein. Und dazwischen bist du drin. Und malst das Bild. Er fragt sich immer wieder, was kann ich für dich tun? Und wir müssen jeden Schritt von Gott uns erbitten. Ich habe diese Tage oder heute ein bisschen freie Zeit gehabt, habe ich meine Bilder sortiert über Indien und so weiter und dann ins Internet gestellt, damit die Bilder nicht verloren gehen. Und dann kriege ich gleich eine Anfrage, könntest du zu uns nach Nepal kommen? Das ist ganz hoch in die Berge Himalayas. Ich habe schon immer ein Herz für Nepal gehabt und so weiter. Und ich wollte gerne dorthin gehen, aber Gott hat es nicht erlaubt bis heute, dass ich nach Nepal komme. Und als ich dort gerade für Nepal so gebetet habe, weißt du, Herr, gib, das ist ein weißer Fleck, da gibt es keine christliche Gemeinde, da gibt es keine Christen, das sind Buddhisten alles und so weiter, dort in dieser Gegend. Dann hat sich bei mir ein Wolfgang bekehrt, Wolfgang Wiesinger, und war Ingenieur und so weiter. Und er ging dann nach Nepal und hat dort gearbeitet. Seine Frau hat er geheiratet, die war Englischlehrerin, Mathematiklehrerin, und die hat Gitarre gespielt, und die haben in Nepal dort einen Hausbibelkreis angefangen. Eigentlich wollte ich gehen, aber er geht einer, der, durch die, der, den ich zum Herrn führen durfte. Oder auch die Erfüllung im Heiligen Geist. So, und jetzt kommt diese Anfrage. Verstehst du, und ich kämpfe in meiner Brust. Soll ich gehen, soll ich nicht gehen nach Nepal? Was ist, Herr, dein Wille? Man kann nicht einfach sagen, ich muss das machen. Gott geht manchmal ganz anders. Du kriegst einen Wunsch, kriegst ein Gebetsanliegen, und andere gehen für dich. Und die musst du gehen lassen, die ermutigst und die salbst und die segnest, so wie der Elia. Der Elia ist erschöpft, er ist, ja, von dem geistlichen Kampf so müde. Er hat sich Gott vorgestellt, der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der richtige Gott, Halleluja. Und Gott hat mit Feuer angeantwortet, und er hat sich so verausgabt für Gott. Die 800 Baalspriester abgeschlachtet und vieles andere mehr. Und dann liegt er in seiner Höhle und sagt, oh Gott, ich will sterben, ich will nicht mehr leben. Weißt du, diese Isabel, morgen will sie mich köpfen. Und was macht der Herr? Elia, steh auf, du bist noch nicht fertig. Und dann geht dieser Elia, salbt den Jehu, den Hasael und den Elisa, sein Nachfolger, und er geht in der Kraft des Heiligen Geistes 40 Tage und 40 Nächte, bis er zum Berg Gottes kommt. Der andere wird begnadigt, der andere wird berufen durch diesen Elia, der selbst gar nicht mehr gehen wollte, der sterben wollte. Und so ist der liebe Gott. Gott macht ganz anders. Gott verfährt ganz anders. Gottes Methoden sind ganz anders, als wir denken. Wenn du ehrlich bist, und ich muss dir wirklich sagen, ich bin ehrlich, versuch wenigstens auch ehrlich zu sein, wir haben ihn noch gar nicht erkannt, richtig. Wir glauben, wir kennen Jesus, wir zeugen auf der Straße und erzählen Menschen, kennst du Jesus? Und letztendlich, was darauf ankommt, sei doch ganz ehrlich, kennst du wirklich Jesus? Wie er wirklich ist? Wie er wirklich denkt, wie er wirklich, ja, lebt, kennst du Jesus? Und als ich einmal so ein ganz tolles Traktat geschrieben habe, ich habe gleich eingestampft, dieses Traktat. Weißt du, aber das war so gut, ich habe geglaubt, das war das beste Traktat, das ich je geschrieben habe. Kennst du Jesus? Und das verteile ich auf der Straße, bis da irgend so ein gescheiter Mann in die Hände bekommt, der liest es durch. Und sie danken schon Gott, oh Herr, berühre seine Seele, dass er dich kennenlernt. Dann bringt er das Traktat zurück und sagt, kennen Sie Jesus? Und gib mir das Traktat zusammen zurück. Kennen Sie Jesus? Du, ich war geschockt. Ja, ich bin Pastor, bin getauft, habe den Heiligen Geist, habe Theologie studiert. Und was ich dem alles neu erzählt habe. Gehe nach Hause, drehe mich auf der Seite, auf der anderen Seite im Bett. Und der Heilige Geist spricht zu mir, Johannes, kennst du mich wirklich? Kennst du mich wirklich? Ich kenne dich als den Pfingstlergott. Ich kenne dich als den heilenden Gott. Ich kenne dich als den befreienden Gott. Ich habe schon so vieles von Gott bis dahin erlebt, wie Jesus Menschen befreit, wie Jesus Menschen bekehrt und Menschen rettet. Kennst du mich wirklich? Und ich muss ja Gott sagen, Heiland, vergib mir. Ich habe meinen Mund zu voll genommen. Ich kenne dich gar nicht richtig. Und weißt du, was da passiert ist? Ich fing an zu beten und zu fasten. Habe Gott angefangen zu suchen, habe dann nach kurzer Zeit 40 Tage gefastet, habe ich gesagt, Gott, vergib mir, ich will Jesus kennenlernen. Und ich habe erst in den letzten 36. Tag erst dann etwas von Gott gespürt, aber ich musste mich 35 Tage abplagen und bitten, Herr, ich suche, Herr, ich finde meine Ruhe nur in dir. Ich habe Ruhe, ich bin erlöst. Ich wusste, dass ich Kind Gottes bin, ich weiß, das war alles in Ordnung. Aber kennst du mich wirklich so intim? Man kann jahrelang mit jemandem verheiratet sein und man kennt den Menschen doch nicht richtig. Und so ist auch, man kann jahrelang Christ sein und man kennt Jesus doch nicht richtig. Jahrzehnte kann man in der Gemeinde sitzen und dann hat man sich auch so Vorstellungen, das ist Gott, das ist der Herr. Aber er ist total anders. Und ich muss euch sagen, ich habe erst Gott kennengelernt und ich fing an, Stück für Stück Gott neu zu entdecken. Sogar die Bibel ganz neu zu entdecken. Da lese ich, da habe ich gesagt, guck mal, jetzt hat schon ein paar Mal darüber gepredigt und hast noch nie so die Sache gesehen, wie es hier drin steht. Sei doch ehrlich. Kennst du wirklich ihn? Du kennst die Welt, du kannst die Menschen kennen, lernen, du kannst die Kirchen und so weiter. Und die enttäuschen dich letztendlich. Irgendwann wirst du immer wieder von der Politik, von den Menschen, von der Religion, von der Kirche enttäuscht. Aber nur einer enttäuscht dich nicht. Das ist Jesus Christus. Das ist Jesus. Gott enttäuscht uns manchmal, dass er unsere Gebete nicht erhört. Ich bete, ich werde nicht vergessen, wir haben eine Gebetsnacht gehabt, dann steht so, unser Heinz hieß er, der steht auf und sagt, Vater, wir beten schon 7 Stunden, schick Erweckung jetzt endlich mal. Verstehst du? Weißt du, wir können 7 Stunden beten, zum Herrn rufen und schreien. Passiert nichts. Gott ist kein Materialist, kein irgendwie ein Dämon. Du bist enttäuscht manchmal. Du hast gebetet, gefastet, gerungen und es ist nichts passiert. Ich will dich nicht entmutigen. Wenn es nichts passiert, wir sollen es erst recht jetzt weitermachen und sagen, Herr, ich suche. Herr, ich lasse dich nicht, bis ich das gefunden habe. Für Gott, weißt du, gibt es keinen Ersatz. Keinen religiösen Ersatz, weißt du. Du kannst neue Zähne kriegen als Ersatzzähne, verstehst du? Oder irgendein anderes Gerät. Aber die meisten suchen einen Ersatz für Gott, aber für Gott gibt es keinen Ersatz. Weder in der Esoterik, noch im Okkultismus, noch sonst irgendwo. Es gibt keinen Ersatz. Er ist original und deshalb, er passt in keine Schublade. Du musst deinen eigenen Gott finden. Nicht den evangelischen Gott, nicht den katholischen Gott, nicht den Pfingstlergott, den charismatischen Gott. Das sind alles nur Götzen und Götter. Jesus einmalig. Wenn Gott mit uns ist, verstehst du, dann merken wir plötzlich, das funktioniert, das klappt, das geht. Und kannst nicht erklären, wie das gegangen ist, wie das passiert ist. Aber wir wissen, es geht. Brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete, haben die Emmaus-Jünger gesagt. Gott und der Mensch, sie sind unzertrennlich, sie gehören zusammen und die müssen zusammenfinden. Irgendwie. Die meisten Leute werfen uns Christen vor, ihr macht eure eigene Religion. Wir müssen unsere eigene Religion machen. Ich kann nichts von meinem Großvater übernehmen. Wir haben früher ein Lied in der Jesus People Bewegung gesungen, gib mir die alte Religion wieder. Die war gut für Petrus, für Paulus, was weiß ich, die war gut und so weiter, die war gut für meinen Großvater, aber die ist nicht mehr gut für mich. Ich brauche etwas ganz Neues. Weißt du, die Religion war für Martin Luther gut. Verstehst du? Oh, ich brauche einen gnädigen Gott. Die, weißt du, damals wie Petrus, Paulus, das war alles gut, aber ich kann nicht so weitermachen, wie die gemacht haben. Ich muss jetzt meinen Gott auf meine Art finden. Heutzutage, Gott, ich brauche Gott im 21. Jahrhundert. Und mein Leben ist total anders. Ich fahre nicht mehr mit der Kutsche. Aber jetzt, Herr, ich muss da zurechtkommen mit den ganzen Dingen, mit der Welt, mit meiner Umgebung. Der Mensch, ja, da hat sich irgendeine Attrappe für Gott gemacht. Und das ist alles nur Fälschung. Finde deinen Weg zu Gott. Und nur über Jesus findest du Gott. Und nur auf dem Weg der Demut, verstehst du? Der Niedrigkeit. Wir finden Gott. Bitte hör mir gut zu, wenn wir auf alle vier kriechen. Oder so wie dieser Zöllner im Tempel, erbarmlich Gott, erbarmlich meiner. Geh nicht vorbei, oh Heiland, verstehst? Erst dann werden wir Gott finden. Nicht, offenbare ich mir, ich habe ein Recht. Ich habe kein Recht auf Gott. Gott hat ein Recht auf mich. Und dann kommt der Teufel noch und er redet noch so viel. Weißt du, du wirst Gott noch kennenlernen. Ja, Gott meint das gut mit dir, verstehst du? Aber ich muss auch sagen, für mein persönliches Leben, Gott meint manchmal sogar schlecht mit mir. Nimmt meine Frau weg, nimmt mir meine Arbeit weg. Das ist nicht alles als solches, aber ich nehme nur als Illustration. Gott nimmt das weg und Gott nimmt das weg, Gott nimmt das weg. Plötzlich stehst du ganz allein. Am Anfang habe ich gedacht, Watschmani beschreibt es an einer Stelle in seinen Büchern. Er sagt, weißt du, als ich Christ wurde, ist das wie bei einer Braut. Man ist verlobt, man wird mit Geschenken überhäuft, man bekommt man das, da kommt man Ring, da kommt man eine Kettchen oder bekommt man neue Blues oder bekommt man das und das und das. Und jetzt kommt die Hochzeitsnacht und dann nimmt der Bräutigam ein Stück nach dem anderen von dir weg. Er möchte dich nackt haben. Und so ist auch Gott. Er möchte uns nackt haben. Er hat uns nackt geschaffen, mit nichts, mit gar nichts. Er hat uns keine Taschen mitgegeben und so weiter. Oder einen Rucksack. Oder Portemonnaie oder Checkbuch oder irgendwelche Visitenkarten. Oder keine Checkkarte, nein. Und er sagt, guck, Kind, ich will dich so haben, wie du bist. Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Versuch nicht, deinen Vater zu kopieren. Versuch nicht, deinen Bischof zu kopieren. Versuch nicht, deinen Pastor zu kopieren. Ich will dir begegnen. Gib mir diese alte Religion. Sie war gut für die, aber das ist nicht mehr gut für mich. Und der Teufel redet dir und sagt, komm, schau dein Leben an. Und dann versucht er, unsere Ideen, Wünsche und Träume vorzugaukeln. Das und das kannst du werden. Und das kannst du haben. Wenn du mich anbetest, denk an diese vielen Reiche. Positiv bekennen, proklamieren. Und dann proklamierst und hammerst und hammerst und hammerst und hammerst. Und da kommt doch nichts. Und weißt du, wie Gott arbeitet? Ganz anders, wie du denkst. In der Stille. Nachts, wenn du schläfst. Wenn du versagst. Ich habe eines festgestellt in meinem persönlichen Leben. Und deshalb passt Gott in keine Schablone. Keine perfekte Schablone, keine vollkommene Schablone. Gott passt in Versagen und Niederlagen am Kreuz. Das darfst du den Finkenschneider nicht sagen. Die fallen in Ohnmacht. Oder Charismatiker, die fallen schon um, wenn du das ihnen sagst. Weißt du, Gott offenbart sich in Niedrigkeit. Soll das Gott sein? Soll das der Herr sein? Ohne Gott läuft das Leben nicht. Und das Leben ist total anders. Gott ist in Arbeit. Weißt du, wenn es alles gut geht, da brauchst du Gott nicht. Aber du brauchst Gott, wenn es dir schlecht geht. Gott ist für schlechte Stunden, für schlechte Situationen, für schlechte Augenblicke. Für die ist Gott, für Kranke. Die Gesunden brauchen den Arzt nicht. Weißt du, Energie ist ein griechisches Wort und das heißt Gott in Arbeit oder die Götter in Arbeit. Gott in Arbeit, Energie. Und wenn Gott in Arbeit ist, dann fängt er an, dich zu gestalten, dich zu modellieren, dich zu formen in sein Bild. Macht er nicht, dass du ein Bild von Gott machst, sondern Gott macht aus dir sein Bildnis. Denn du bist ein Heiliger. Er nimmt dir alles weg. Gott ruft uns heraus aus unseren ganzen irdischen, religiösen Denkmustern und falschen Gottesbildern, den ganzen Gottesschablonen, was wir da haben. So sieht der Herr, wie groß ist mein Gott. Wir haben gesungen und ich preise Gott. Er ist ein mächtiger, starker Gott, ganz gewiss, Halleluja. Aber er offenbart sich in Ohnmacht. Wie hat der Herr sich beim Paulus offenbart? Paulus war auch so ein Pharisäer. Oh mein Gott, der kann alles. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Und dann betet er dreimal, oh Herr, nimm diesen Pfahl aus meinem Fleisch. Oh Herr, nimm diesen Pfahl aus meinem Fleisch. Oh, nochmals, Herr Jesus, das dritte Mal, alle guten Dinge sind drei. Nimm diesen Pfahl aus meinem Fleisch. Und dann, mein Kind, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gott wirkt in unserer Schwachheit. Aber das erzählst, kannst du niemand erzählen. Weißt du, wir sind gewohnt, immer so Helden zu sein. Ich habe gesiegt. Ich gebe Zeugnis von der Herrlichkeit des Herrn. Aber die Herrlichkeit des Herrn offenbart sich in der Niedrigkeit, Geschwister. Das ist meine Erfahrung, wenn ich so die Bibel lese. Allein das Zeichen des Jona im Bauch des Fisches. Gott ist kein billiger Vertröster, kein Leckerle, auch kein Polizist. Er ist der daseinende Gott. Den kannst du mit niemandem vergleichen. Der hat seine eigene Arbeitsmethode, seine Produktionsmethode, wie er an uns arbeitet. Er ist der Töpfer, wir sind der Ton. Und deshalb sollen wir uns kein Bildnis von Gott machen, denn Gott passt da nicht rein. Sprengen Sie den Rahmen. Alle Himmel können dich nicht fassen, Gott. Unser Denken ist beeinflusst von Humanismus, von Menschlichkeit, von falscher Liebe. Verstehst du, wir denken, das ist Liebe, alles nein. Es ist Liebe, wenn Gott uns aufnimmt und uns erzieht. Ja, uns manchmal an die Haare zieht, an die Ohren zieht. Das ist auch Erziehung. Hör mal gut zu. Gott ist kein Mensch, auch kein Mischwesen, so wie die Heiden sich vorstellen. Und Gott ist auch kein Tier, wie die Heiden sich vorstellen oder sich Gott ausgemalt haben. Diese kräftige Natur eines Gauls. Ja, Gott ist viel mehr als ein Pferd. Seine Engel, wenn du von den Engeln liest in der Bibel, er macht sie zu Winden und Feuerflammen und die Engel Gottes sind Pferde. Ein Berg voller feuriger Rosse. Verstehst du, was uns umgibt? Das sind Engel Gottes. Total anders. Total anders. Gott ist ein heiliger Gott, passt in kein religiöses System. Gott hat sich in Jesus offenbart und er gibt uns nicht mehr als Jesus. Nur nebenbei, wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Jesus ist die pure Offenbarung Gottes. Und wie war Jesus? Ein Wanderprediger. Ja. Wenn der hohe Priester gesprochen hat, hat er mehr Leute in einem Gottesdienst gehabt als Jesus in seinem ganzen Leben. Auch wenn er 15.000 Mal irgendwo da auf dem Berg zusammengetrommelt hat. Guck mal, wenn der Papst spricht, wenn er von dem Fenster draus winkt und segnet und so weiter, zu mehr Menschen als Jesus in seinem ganzen Leben gepredigt hat. Ja. Aber Jesus war gar nicht so groß erfolgreich, wie wir manchmal denken. Da paar, dort paar, hier paar und so weiter. Da ein paar Jünger und am Kreuz hängt er ganz allein und fragt sich sogar noch die Jünger, wollt ihr auch weggehen? Das ist Jesus. Wollt ihr auch weggehen? Ihr habt ja die Freiheit wegzugehen. Was Gott tut, das übersteigt alles Menschliche. Es ist so unmenschlich. Gottes Arbeitsweise ist unmenschlich. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 25 und folgende Verse. Was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit, wenn es auch unsinnig erscheint. Und was bei ihm wie eine Schwäche aussieht, übertrifft es alle menschliche Stärke. Gott hat sich die Schwachen ausgesucht. Die Ameisen, die Bienchen, was weiß ich, die Klapse. Gott hat sich die Schwachen ausgesucht, die aus menschlicher Sicht einfältig sind, um die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Mani, jomai, jomai, jomai. Das ist Gott. Total anders. Nicht Professor, Doktor und was weiß ich, irgendwelche große Lehrer. Gott, ja, er lebt das Einfache, Schlichte. In Epheser Kapitel 3, Vers 14, Paulus sagt, in Jesus übersteigt Gott alle Erkenntnis, alles Verstehen. Und du denkst jetzt, wenn einer klug ist und alles versteht, der hat Gott erfasst. Nein, der hat überhaupt nichts erfasst. Von Gott kannst du durchs Wissen und Verstehen nicht alles erfassen. Das, was nichts ist, hat Gott sich erwählt. Wer Jesus kennt, der weiß von Gott genug Bescheid. Er weiß von Gott genug Bescheid. In Jesus übertrifft sich Gott selbst. Er zeigt sich als von menschlicher Seite nichts. Guck mal, was nichts ist vor der Welt in Bethlehem. Er kam in diesem kleinen Kaff, wo Fuchs und Hase Gute Nacht sagt, Nazareth, was soll Gutes aus Nazareth kommen? Da kommt der Herr Jesus. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. In Jesus ist Gott ein natürlicher Gott, ein menschlicher Gott, ein praktischer Gott, der zimmert Häuschen, baut Häuschen und so weiter. Ein Zimmermann. Weißt, und da ist, wo man was mit Gott anfangen kann, zu Hause. 18 Jahre arbeitet Jesus in Nazareth beim Papa Josef. Und da erleben wir die Liebe Gottes. Für den Glauben ist Gott einfach spitze. Weißt du, er ist begeistert. Mein Gott kümmert sich um die Kleinigkeiten. Lob und Dank. Aber auch das ist schon Schablone. Auch das ist schon Vorstellung von Gott. Gott kümmert sich um alles. Um jedes Detail. Wer seinen Gott kennt, der weiß, mein Gott ist so groß, alles übersteigt das ganze Universum. Gott passt in keine Schablone, was er sagt, das geschieht, das wird verwirklicht. Und wenn er nicht mitmacht, dann ist es zu, da kannst du strampeln, du kannst machen, was du willst, die Tür geht nicht auf. Der hat sich verfangen, was Gott sagt, das geschieht. Und dafür sorgt er, dass es geschieht, wenn es was sagt. Gott ist ein sehr guter Trojaner. Ich habe diese Tage über den Trojaner gesprochen. Weißt du, Gott pflanzt etwas in unser Leben hinein und das vermehrt sich, das verbreitet sich, das wächst, das entwickelt sich und plötzlich sind wir so voll von diesem göttlichen Trojaner. Halleluja. Im positiven Sinne. Es verselbstständigt und übernimmt mehr und mehr Kontrolle in uns und genau das ist, was Gott will. Und 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 12. Darum muss ich auch dies alles erdulden, aber ich schäme mich nicht, sagt Paulus, denn ich weiß, an wem ich glaube und was mir der Glaube durch den Glauben geschenkt ist. Ich bin überzeugt und genau das ist das in unserem Leben, dass wir überzeugt sind von der Macht Gottes und das, was uns anvertraut wurde. Ich bin der Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs. Der eine ist in Bathsheba, da unten in der Wüste, der andere ist in Judäa und der andere ist in Samaria, in Sichem, der Juda, der Jakob. Jeder hat so sein Revier, seinen Wirkungsbereich. Und das Anvertraute wird uns bewahrt bis an jedem Tag. Und wir haben alle eine Bestimmung von Gott. Glaube ist so wichtig, dass Gott zu seinem Wort steht, dass wir ihm vertrauen und sagen, der, der das gute Werk in uns angefangen hat, der wird es auch vollenden. Ich zweifle nicht an die Werke Gottes in meinem Leben. Gott arbeitet langsam, sehr langsam, aber sehr exakt und sehr präzise. Die Geschichte ist voll von eingelösten Verheißungen Gottes. Denk an Israel, was sich dort erfüllt hat, bis auf i-Tüpfelchen hat sich alles erfüllt. Wahre Gläubige wissen, Gott lügt nicht. Sie sind so von Gott überzeugt, er macht schon recht. So wie Abraham, wie Jakob, wie Isaac. Gott wird schon uns recht machen. Und da geht dieser Isaac spazieren und er weiß, oh, dieser Eliezer, der bringt mir eine Braut, diese Rebekka. Und er weiß, auch wenn der Laban versucht abzuhalten, dass sie nicht so schnell abhaut, oh, Schwester, der bleibt noch ein bisschen da. Also, wir werden dich wahrscheinlich nie mehr wiedersehen, Rebekka. Hat der Laban ja immer zugeredet, bleib doch da, Schwester, noch bist du, noch ein Tag. Und dann sagt sie irgendwo, lass, haltet mich nicht auf, ich will gehen zu diesem Isaac. Und der Isaac kann es nicht mehr erwarten. Und manchmal ist es auch in unserem Leben so, wir haben die Verheißung, wir können es nicht erwarten, bis es soweit ist. Wir laufen hin und her, springen hin und her, meditieren, beten und fasten. Bis diese Rebekka kommt, bis dieser Eliezer die Rebekka nach Hause bringt, zu Isaac. Alle Gläubige wissen, Gottes Wort geht in Erfüllung. Und deshalb ist es so wichtig, Geschwister, dass wir uns an das Wort Gottes halten. Nicht an unsere Gefühle, nicht an unsere Eindrücke, nicht an unsere Vermutungen, nicht an unsere Vorstellungen und Träume. Nein, an das Wort Gottes. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Was er sagt, das ist und das bleibt und das wird. Und, was er, und das wird er auch tun. Deshalb, Gott ist maßgeblich für unser Leben. Weißt du, hör auf mit diesen ganzen Schablonen, was da alles sein sollte. Er ist der Gebete beantwortet, und zwar auf seine Art, zu seiner Zeit. Wir denken, das müsste jetzt schon sein. Manchmal geht es mir so, hätte ich schon gestern haben sollen. Aber das kommt erst übermorgen. Ja, und ich kann es nicht erwarten. Er beantwortet Gebete anders, als wir denken. Er ist ein Hörer der Gebete. Das stimmt, das ist wahr. Aber er macht es anders, als wir denken. Zu seiner Zeit. Gott geht nicht nach unserer Uhr, nach unserem Kalender. Unser Kalender ist verdorben. Unser Kalender ist verändert worden. Das stimmt alles sowieso nicht mehr. Weißt du, das stimmt alles nicht mehr. Im Universum fehlt sowieso ein Tag. Weißt du, da bei Josua, wo die Uhr stehen geblieben ist, und dann beim Hiskia, wo die Uhr stehen geblieben ist, ist ein ganzer Tag verloren gegangen. Das stimmt alles nicht mehr, Leute. Denk drüber nach. Gottes Uhren gehen anders. Gott übertrifft alles. Deshalb, du darfst mit Gott auch gar nicht so groß rechnen. Und jetzt, das musst du, also, muss genau um 12 Uhr passieren. Nein, es passiert nicht um 12 Uhr, weil die 12 Uhr ist nicht die richtige Zeit. Da stimmt was nicht. Aber vertrau deinem Gott, diesem unbegrenzten Gott. Der Gott, weißt du, wer Gott vertraut, der dient ihn, ob das jetzt so ist oder so ist. Der achtet nicht jetzt, ja, das muss genau so sein, genauso passieren, wie er das damals gesagt hat. Und ich warne dich, Gott geht immer neue Wege. Gott sagt, pflüget ein neues. Gott arbeitet nicht nach dem Alten. Und Gott sagt, pflüget ein neues. Gott geht neue Wege, hat neue Gedanken und so weiter. Das Alte war gut, aber die Herrlichkeit des zweiten Hauses wird größer sein als die des ersten Hauses. Dass ich hier predige, für mich ist auch ein Vorrecht. Da vorne an der Tür steht, das ist unser Studio, Gemeindestudio. Verstehst? Ich predige hier und wenn ich Amen gesagt habe, mehr wie 700 Leute hören diese Predigt an einem Tag. So viel konnte ich in der großen Kirche nicht mal unterkriegen. Verstehst du? Ja. Oder konnte ich manchmal, aber das täglich, jeden Tag. Und hier, mir sogar, wenn ich so angucke, ja, Leute rufen an, Leute schreiben, dieses Feedback, das ist für mich eine Bestätigung. Das Wort ist, kommt nicht leer zurück. Wie jetzt genauso mit diesen Bildern da aus Indien. Gott führt uns Sonderwege. Er gibt uns eine Sonderbehandlung. Halleluja. Jedem Einzelnen. Wenn wir denken, Gott, du musst das so tun. Oh Gott, mach das so und so. Hör auf, Gott Vorschriften zu machen. Er ist Gott. Und sein Wissen, seine Methode übersteigt uns bei weitem. Und wenn du denkst, du könntest Gott korrigieren und Gott manipulieren und bestimmen, verstehst du, geht's genau, da geht der Schuss nach hinten los. Gott lässt manchmal uns harte Phasen durchlaufen. Wir müssen manchmal harte Lektionen durchnehmen. Er lässt uns manchmal durchfallen. Ja, Satan begehrt euer. Und dann ist er uns wieder so gnädig. Peter, komm doch mal her. Hast du mich lieb? Verstehst du? Und dann erleben wir Gnade. Die meisten Leute wissen nicht, was Gnade ist, weil sie nichts vom Gesetz und nichts vom Gericht wissen wollen. Die denken, Gericht, ach, das ist was Schreckliches. Und das Gesetz ist erfüllt. Wir brauchen kein Gesetz mehr. Ja, aber ohne Gesetz gibt es keine Sündenerkenntnis. Lass uns darüber nachdenken. Wenn du nicht weißt, was du falsch machst, kannst du nicht sagen, Gott, vergib mir, ich hab einen Bock geschossen wieder heute. Ja, wir müssen wissen, was falsch und richtig ist. Und deshalb ist das Gesetz da. Und da, wo das Gesetz ist, ist auch da die Gnade. Und wo viel gesündigt wurde, da ist auch die Vergebung groß. Nur nebenbei. Gott ist anders. Er lässt uns manchmal durchfallen und ist uns gnädig und barmherzig und gütig. Weißt du, und damit Gott erlaubt, dass wir durchfallen. Damit wir nachher später gnädig sind zu den anderen Leuten. Damit wir andere Leute verstehen und andere Leute großzügig behandeln. Wenn du nicht die Gnade Gottes kennengelernt hättest in deiner Tiefe, du lagst am Boden, du lagst in deinem Blut, du lagst da wie dieser Mann, der unter den Räuber gefallen ist auf dem Weg nach Jericho. Du lagst da und da kam doch dieser eine Samariter vorbei und hat mich aufgeregt. Dann weißt du, was Liebe ist. Aber solange du nicht gesündigt hast, solange du nicht Fehler gemacht hast, solange du nicht auf die Nase gefallen bist, kannst du gar nicht sagen, was Gnade und Erbarmung und Erlösung ist. Gott arbeitet nach seiner Methode. Wer noch nie gefallen, noch nie gestrauchelt ist, noch nie versagt hat, der wird die Menschen nie verstehen, wenn sie fallen. Ich weiß nicht, ob du mit B1 bist, aber das ist meine Erkenntnis. Und die können gefallenen Menschen auch niemals helfen und niemals dienen. Weißt du, wenn du ja selbst nicht diese Liebe Gottes erlebt hast im Kleinen, in deinem persönlichen Leben, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, dann lebst du ohne Schema. Eine echte Liebe lebt ohne Schema. Oder, ja, wenn du das und das tust, wenn du in dieses Modell da reinpasst, wenn du in einem Rahmen reinpasst, dann liebe ich dich. Nein, Gott liebt uns ohne Schema. Viele reden nur von der Liebe, fordern Liebe und so weiter, aber haben selbst noch nie Liebe erlebt. Nur Gefallene können richtig lieben und vergeben und einander tragen. Nur Gefallene. Deshalb, ich bin guten Mut. Also ich verdamme niemand, wenn jemand fällt, jemand sich versündigt und Fehler macht. Ja, für mich ist ein Vorrecht, Menschen, die gefallen sind, zu umarmen, zu lieben und zu sagen, du, Gott ist gut, Halleluja. Mein Bruder, also mein leiblicher Bruder in Heilbronn, der war mein Mitarbeiter, war auf der Bibelschule. Und wer ist denn das Charisma des Seelsorgers? Weißt du, wenn jemand irgendwie ein bisschen nervös wurde und ausgeflippt ist, ist er hingegangen, Schwester, beruhige dich, Gott ist gut. Verstehst du? Beruhige dich, der Herr ist da, der Herr liebt dich. Oder wenn jemand geweint hat oder niedergeschmettert war und so weiter, beruhige dich, Gott liebt dich, Gott hat dich nicht aufgegeben. Ja, wer einmal gelitten hat, der kann auch andere heilen und verstehen, wie man gesund wird. Wer einmal abgelehnt worden ist, der kann auch andere verstehen, was es bedeutet, wenn jemand einen großen Bogen um einen rum macht. Wer einmal Verachtung, Hohn und Spott erlebt hat, kann es mitfühlen. Deshalb, Gott handelt nicht nach einer Schablone. Deshalb, Gott lässt uns manchmal Vollgas in die Katastrophe reinzurutschen und zu schlindern, dass wir im Graben sitzen, damit wir wissen, wie das ist, wenn man uns wieder rausholt und rauszieht. Weißt du, was ich meine? Wer einmal hoffnungslos war, weißt du, da kann der anderen Hoffnung machen. Und Gott weiß, wie er dich dorthin kriegt, wo er dich gerne haben möchte, als einen mitfühlsamen Diener Gottes oder Magd Gottes. Und das ist, wie Gott uns alle übertrifft, durch Liebe, durch Barmherzigkeit, Mit Seilen der Liebe habe ich dich gezogen. Weißt du, was das ist? Das ganz lange Leine. Brauchst keine Angst haben. Gott wird dich nicht fallen lassen. Hier sollst du einen Schatz in deinen irdenen Gefäßen haben. Gott lässt dich versagen, damit du den Versagen dienen kannst. Und in dieser Welt haben wir so viele Versager, liebe Geschwister. So viele Menschen, die nicht mehr ein noch auswissen. Ich könnte euch Geschichten erzählen, verstehst du? Ja, ihr Leben hat keinen Sinn. Viele arbeiten nur, verstehst du, und denken, ich muss mich nur am Leben halten, dass sie nur durchkommen, meine Miete bezahlen. Oft können sie nicht einmal das mehr. Ja. Gott lässt dich versagen, damit du anderen verstehst. Damit du den anderen nicht richtest. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe auch eine liebe Schwester in Stuttgart gehabt, die gegen Monatsende kam immer zu mir, Pastor, bete, bete, ich kann meine Miete nicht bezahlen. Jetzt wird bei mir Strom abgeklemmt. Und das, ich habe gebetet und sogar selber geholfen der Frau ab und zu mal. Aber irgendwo habe ich in meinem Herzen, nur in meinem Herzen. Und weißt du, Gott schaut, was du in deinem Herzen denkst. Das ist ausschlaggebend. Nicht, was du sagst, sondern was du in deinem Herzen denkst. Und ich habe in meinem Herzen gedacht, liebe Schwester, Martha hieß sie. Liebe Schwester Martha, teil doch dein Geld ein bisschen besser ein. Kauf nicht immer beim Otto Neckermann und was weiß ich, wie die ganzen Kerle heißen. Verstehst du? Nicht immer auf Raten zahlen. Nein, teil dein Geld ein. Ich habe sie gerichtet in meinem Herzen. Ich habe nur nicht gesagt, ich habe für sie sogar gebetet. Aber dann hat Gott mir gezeigt. Da habe ich mal Kredit gebraucht von der Bank. Dann gehe ich zur Bank, will Kredit bekommen. Plötzlich kommt er und sagt, Herr Madudis, Sie verdienen so wenig, Sie sind kreditunwürdig. Und dann konnte ich gucken. Und da bin ich fast verzweifelt. Und war auch verzweifelt. Und dann hat Gott mir gezeigt, guck mal, so ging es auch der Martha, unserer Schwester in der Gemeinde dort. Die ist jetzt beim Herrn. So, Gott lässt versagen, damit wir anderen den Weg zeigen müssen, damit wir andere ermutigen können. Gott arbeitet an uns. Wir sind Gottes Modell. Nicht, dass wir eine Schablone, Modell von Gott machen. Nein, er macht uns zu seinen Repräsentanten hier auf dieser Erde. Gott geht mit dir und mit mir den Weg der Entäußerung. Du wirst arm, damit du viele reich machen kannst. Du wirst schwach, damit du viele stark machen kannst. Ja. Du wirst klein, gedemütigt und so weiter, klein gemacht, damit du viele groß machen kannst. Weißt du, die Leute reden über dich, dann kannst du plötzlich den Leuten, ja, die Luft ablassen. Du weißt, wie das bedeutet, was, wenn man beleidigt, wenn man durch Kakao gezogen wird. Du wirst verlassen, damit du anderen beistehen kannst, anderen den Rücken stärken kannst, anderen die Steine aus dem Weg räumen kannst. Das ist, wie Gott an uns arbeitet. Nicht wir arbeiten an Gott. Manche Leute bilden sich was ein, ich diene dem Herrn. Meine Geschwister, der Herr dient uns in aller Liebe. Der Herr dient uns. Mit Seilen der Liebe habe ich dich gezogen. Gott in dir und du in Gott. Und das seid ihr unübertrefflich, beispiellos vollkommen, heilig und gerecht. Mit Gott sollst du nicht mehr nach der Schablone leben. Ja, das ist so, ein Kind Gottes hat immer einen Sieg. Ein Kind Gottes hat immer Freude. Ein Kind Gottes hat immer Frieden. Ein Kind Gottes glaubt immer. Nein, ein Kind Gottes zweifelt manchmal. Ein Kind Gottes hat manchmal Traurigkeit. Ein Kind Gottes ist manchmal niedergeschlagen. Ein Kind Gottes muss manchmal durch die Hölle laufen, Spießruten laufen, was auch immer ist. Bei Gott existiert die Vielfalt und die Fülle gleichzeitig. Paradox. Löse dich von ganzen Schablonen in deinem Leben. Das passiere mir nicht. Oder wie Petrus zum Herrn Jesus sagt, das widerfahre dir nicht, Meister. Und dann sagt der Herr Jesus, Satan hinter mir. Du willst nicht das, was Gott will. Löse dich von den Schablonen, von den ganzen Vorgaben, was alles da ist, von den ganzen Festungen, die Satan so in deinem Leben aufgebaut hat. Löse dich von den Schablonen, die dich beherrschen, kontrollieren und dein Leben bestimmen. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser da unten. Nein. Verstehst du? Nein. Löse dich von denen allen, was dich bevormundet, gängelt und entmündigt, und überwinde den inneren Schweinehund in aller Liebe. Was dich beleidigt, was dich diskriminiert, was dich benachteiligt. Gott will alles sein. Alles Herr bist du. Alles Herr bist du. Und David duldete den Feind nicht. Damals war die Stadt Jerusalem, die war besetzt von den Jebusitern. Die Jebusiter haben triumphiert, obwohl die Israeliten schon 400 Jahre im gelobten Land sind. Die haben die Stadt kontrolliert auf dem Zionsberg. Und er hat gesagt, das gibt's nicht, dass die das kontrollieren. Gott hat auch gesagt, das ganze Land muss eingenommen werden. Und die sind immer noch da. Und die Kinder Israel machen Geschäfte da mit den Jebusitern. Löse dich von diesen Jebusitern, von diesen Gewohnheitsmachern. Lebe nicht in einer Schublade. Lebe nicht nach einer Schablone. Lass dich nicht verdammen und einschulen. Ja, ihr armen Israeliten habt keine Ahnung von Leben, was das Leben wirklich ist. Ja. Lass es dich nicht irgendwie stigmatisieren. Und so viele Menschen haben, wie dieser Absalom in der Bibel, der Sohn Davids, ein unsichtbares Brandmann in ihm. Irgendjemand hat ihn verletzt, sein Vater hat ihn verletzt. Das war ganz schlimm. Kann nicht groß darauf eingehen, aber der hat ein unsichtbares Brandmann. Er hat rebelliert gegen seinen Vater und wusste nicht, warum. Warum protestiere ich? Warum kämpfe ich gegen meinen Vater? Und so weiter. Aber er hat ein unsichtbares Brandmann. Der Vater hat ihn verletzt und viele sind noch nicht geheilt an diesem unsichtbaren Brandmal, an diesem Stigma in ihrem Leben. Die sind gebunden. Mein Vater ist komisch. Aber das ist eine andere Predigt nachher über David. Du siehst sogar, ein Heilige können einen verletzen. Diener Gottes, Gesalbte Gottes können verletzen. In der Bibel haben wir so viele Etiketten. Menschen werden an den Pranger gestellt, weil sie nur irgendwo mal einen Fehler gemacht haben. Lass dich erlösen von diesen ganzen Etikettenmacher. Thomas der Zweifler, Judas der Verräter. Das sind auch so Etiketten. Die Pharisäer, einmal Choleriker, immer Choleriker. Ja. Jemand verzweifelt, hat mal Krach zu Hause, wird mal krank und so weiter, und dann kriegt er so ein Etikett verpasst. Streithammel. Ja. Oder Zweifler. Jemand hat mal Depression oder irgendwie, dass er mal eine Frage hat, mal komisch reagiert. Ja, ein Depressiver. Oder ein Rebell, der hat mal protestiert, einen Fehler gemacht irgendwo. Jemand sich irgendwo vergriffen, was Unrechtes getan. Er ist ein Dieb, ein Etikett. Verstehst? Und wie viele von uns haben schon Fehler gemacht und was mitgehen lassen, so nebenbei? Lass uns ganz ehrlich sein. Jemand rempelt dich an und enttäuscht dich einmal und so weiter, begeht einen Fehler und das kannst du nicht mehr vergessen. Und das ist auch, Gott will dich von diesen Schablonen erlösen. Denn jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Und du sollst kein Bildnis machen, auch nicht von deinem Bruder und Schwester. Denn in der Bibel heißt es, was im Himmel ist, auf der Erde ist und unter der Erde ist, sollst kein Bildnis machen. Ja, auch nicht von deinem Bruder. Ein Lügner, der nur mal irgendwie sich verplappert oder nicht die Wahrheit gesagt. Jemand ist nicht so wie du, dann nennst du gleich, der ist unverbesserlich. Jemand hat mal getrunken, mal Schnaps, Wein oder Bier oder was weiß ich, war mal besoffen und dann nennt man gleich Säufer. Hör doch auf mit den Etiketten machen und ja, wir sind so beschäftigt mit Etiketten drucken. Oder jemand hat mal mit Drogen gehandelt, war ein Dealer oder Süchtiger. Und dann hat er für den Rest seines Lebens so ein Etikett, der ist ein Dealer, der ist nicht koscher. Ja, Jesus bricht jede Kette, Halleluja. Und auch jemand hat die Ehe gebrochen und da heißt es gleich Ehebrecher für den Rest seines Lebens. Oder wie die Diana, die Königin da von Charles, die Frau von Charles, die nennt Camilla als Rottweiler. Verstehst du? Ein Rottweiler. Und die hat diesen Etikett, solange die Diana lebte, die ist ein Rottweiler. Ja. Jemand erzählt ein Geheimnis dir und so weiter und dann sagst du gleich, er ist ein Verräter. Du sollst niemand ein Etikett verpassen. Gott nicht, dein Bruder, Schwester nicht, dir selber nicht. Dieses innere, ja, unsichtbare Brandmal. Und auch nicht, ja, irgendwelche Lebewesen und jetzt am Tier kann es auch sein, ich möchte noch ein Stückchen weitergeben. Du kannst ja mal, ja, du kannst sagen, ich mag diesen Hund nicht. Verstehst du, weil der dich mal irgendwo verletzt hat. Auch das Tier ist ein Geschöpf Gottes. Was kann das Schwein, dass es Schwein genannt wird? Menschen nennen es Schwein. Aber das Schwein ist das edelste Tier, wenn ich dir sagen darf. Sehr edel, einen sehr starken Geruchssinn und sehr nützlich. Aber wie ein Schwein. Verstehst du, Schwein? Komm raus aus der ganzen Etikettenproduktion. Gott hat es geschaffen. Und was Gott machte, das war sehr gut. Und was Gott in unserem Leben macht, liebe Geschwister, das ist auch sehr gut. Lob und Dank. Sei nicht so schnell mit irgendwelchen Etiketten verpassen. Auch weder Gott oder irgendwelche Schublade reinzubringen, was er ist. Ich gebe einfach jedem Menschen eine Chance und sage, ja, der Herr hat bei mir auch so viel Geduld gehabt. Und er hat auch mit meinen Freunden, Bekannten und Nachbarn, mit wem auch immer, sehr viel Geduld. Bei den Frommen und so weiter, da bist du ganz gleich schnell gebrandmarkt und stigmatisiert. Aber bei Gott noch lange nicht. Und erst recht, wenn du stigmatisiert bist, dann liebt der Herr bei dieser Ehebrechen, wo sind die ganzen Leute, die dich verklagt haben? Und dann sagt Jesus, und ich verdamme dich auch nicht. So, hör auf, deinen Schubladenkasten zu füllen mit allen möglichen Etiketten. Sei nicht kein Pharisäer. Albert Einstein hat einmal gesagt, es ist leichter, ein Atom zu spalten, als ein Vorurteil. Verstehst du es? Hör doch auf mit diesen ganzen Vorurteilen. Oder Marie Ebner von Eschenbach schreibt, ein Urteil lässt sich widerlegen, aber niemals ein Vorurteil. Und wir haben so viele Vorurteile, auch Gott gegenüber. Was kann Gutes von Nazareth kommen, hatte Nathanael lieber Jesus gehabt. Das war schon ein Vorurteil. Aus Nazareth kam Jesus. Verstehst du? Manche möchten irgendwie eine Schublade da füllen und sagen, ach, was soll's aus Israel kommen, das sind alles nur Juden. Oder aus Deutschland, aus Berlin. Sei nicht so schnell beleidigt, wenn auch Leute manchmal dich nicht mit Samthandschuh behandeln. Weißt, wir müssen lernen auch zu verkraften, dass jemand Nein sagt. Auch das gehört dazu, dass wir stur bleiben. Dass wir ja sagen, Gott, du weißt es. Da wurde David einmal von dem Enkel Saus beschimpft und mit Dreck beworfen und dann sagt Joab, soll ich den umbringen? Dann sagt nein, vielleicht hat Gott ihm geboten, mich zu beleidigen, dass ich beleidigt werde. Verstehst du, vielleicht hat Gott geboten. Du weißt gar nicht, was Gott alles mit Menschen macht. Und David hat es gesagt, lass es, tu das nicht. Es fällt auf den wieder zurück, aus diesem Schimmei, was er da gemacht hat. Vielleicht hat Gott ihm geboten, das zu machen. Also, hör auf, Schablonen, Schubladen zu fabrizieren und so weiter und Leute und Gott und dich selbst da reinzustecken oder was auch ist. Suche einfache Lösungen und sag, Herr, ich suche dich nur. Ich möchte, dass ich dich finde, dass ich sagen kann, du bist mein Gott, mein Herr, mein Heiland, mein Erlöser, meine Kraft, meine Stärke. Und fang immer mehr und mehr einfach dein bisheriges Wesen hinterfragen. Kenne ich Jesus wirklich? Bin ich wirklich ein Kind Gottes? Frag nicht die anderen, frag dich selbst. Bin ich das? Bin ich ein Jünger Jesu? Bin ich wirklich einer, der ohne Schublade und ohne Schablonen lebt? Auch dir gegenüber. Jesus, mein Heiland. Und ich immer frage, wo ist Jesus? Und wo ist der Herr? Und Gott sagt, ich bin in euch. Jesus sagt, ich bin in euch. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Fang an mit Gott zu leben, wo du bist. Jesus ist der Mann, der in keine Schublade passt. Er liebt ohne Schema, ohne Vorurteile. Er setzt die Menschen nicht in irgendwelche Kategorien. Und hör mal, der Heiland sagt noch etwas ganz Schönes. Ich mag zwar das nicht, aber was er sagt, aber es ist so. Gott lässt, der himmlische Vater lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Er macht keine Regeln, verstehst du? Der kriegt keine Sonne. Ich, wenn ich nach mir gehen würde, ich würde den Atheisten, Kommunisten schon die Sonne abdrehen. Sie auf die Nordseite schicken und so weiter. Nein, aber der Herr lässt sogar denen noch mehr Sonnenschein. Gibt noch mehr Sonnenschein. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für den Heiligen Geist. Ich danke, dass du gegenwärtig bist und dass du uns segnest. Jesus, du verachtest niemand. Du liebst alle Menschen. Halleluja. Und du hast damals die Frauen geliebt, die Kinder geliebt, die Armen geliebt, die Schwachen geliebt. Du bist sogar zu einem Zachäus gekommen. Und du sagst, in diesem Hause, bei diesem Zöllner soll Heil widerfahren. Ich danke dir, Jesus, dass du ohne Vorurteile bist. Und hilf uns, dass wir auch anfangen als Christen, ohne Vorurteile gegen niemanden zu leben. Du hast uns frei gemacht von Vorurteilen, nicht nur von der Sünde, du hast uns erlöst auch von den Vorurteilen. Danke, Herr Jesus, dass du ein erlösender Gott bist. Und wer dich sieht, der sieht auch den Vater, der versteht auch den Vater und der wandelt auch mit dem Vater und er hat seine Freude an dem Vater. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.